Manchmal geht es mir so, wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite, dass ich mit Gott ringe um ein Thema und frage, was möchtest du sagen? Diesmal war das völlig anders und ich wusste sofort, das ist ganz klar, was Gott euch sagen möchte, worüber ich reden soll. Die Bibelstelle steht Markus 16, Verse 15 bis 20. Ich lese die vor. Da spricht Jesus mit seinen Jüngern kurz bevor er auffährt in den Himmel. Und er sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel hinaufgehoben und setzte sich auf den Ehrenplatz an die rechte Seite Gottes. Die Jünger aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele wunderbare Zeichen. Und wenn diese Predigt eine Überschrift haben würde, dann würde sie die Überschrift haben, wir brauchen Zeichen und Wunder. Und ich sage euch, warum. Wir leben in einer sehr komplexen Welt. Wir werden alle täglich mit Informationen nur so zugeschmissen. Wir leben in einer Welt, die einerseits sehr stark geprägt ist von rationalem Denken, Logik, Wissenschaft, kritischem Denken. Und das sind Grundlagen, die man schon in der Schule lernt, Dinge zu hinterfragen. Ist das richtig so? Hinter die Kulissen zu gucken. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so, dass man lernt, Dinge zu durchdenken, zu hinterfragen oder Logikfehler aufzudecken. Aber das ist natürlich so, wenn wir dann Leuten von Jesus und dem Evangelium erzählen, dann sagen sie, na ja, also logisch ist das hier ja auch wirklich nicht, ne? Nein, das Evangelium ist nicht logisch. Die Weisheit Gottes ist für die Menschen Torheit. Das wissen wir. Und die eine Seite ist eben, dass diese Gesellschaft durch dieses rationale Denken, logisch, wissenschaftlich geprägte Denken geprägt ist. Und auf der anderen Seite das krasse Gegenteil. Es gibt eine religiöse Vielfalt. Wir brauchen uns nur mal umzugucken. Auch in Lauenburg nehme ich das mal an. Aber überall, du findest von Islam über Reiki, Buddha, Hinduismus, Mormonen, bei euch gibt's die hier irgendwo in Buchhorst, und alle möglichen Spielarten der Esoterik, so bietet sich dem suchenden Bundesbürger eine breite Angebotspalette neben dem Christentum. Und gerade die Esoterik bietet dem interessierten Suchenden eine fast unüberschaubare Menge von spirituellen, übernatürlichen Erfahrungen an. Wir haben also auf der einen Seite dieses sehr rationalen Denken. Für die, die das Übernatürliche schlicht ablehnen, hat das Christentum mit seiner Botschaft von Tod und Auferstehung Christi nur Unsinn zu erzählen. Was ist ja wissenschaftlich völlig unmöglich. Und für den Teil der Bevölkerung, der sich religiös suchend nennt, hingegen würde das Christentum in der Art, wie wir es hier in Deutschland überwiegend erleben, keine große Attraktivität haben, weil spirituell in anderen Religionen und insbesondere in der Esoterik viel mehr los ist. Da passieren einfach viel mehr übernatürliche Dinge. Und das ist ja auch nicht verwunderlich, denn der Feind Gottes, der hat ja ein großes Interesse daran, die Leute, die auf religiös, geistlich auf der Suche sind, mit allen Möglichkeiten vom Christentum, von Jesus, vom Kreuz fernzuhalten. Also bietet er seine ganze Palette übernatürlicher Show-Elemente auf, damit die Leute sagen, boah, da ist aber was, das ist richtig, das ist echt, da möchte ich sein. Gibt einen weiteren Faktor, der in unserer Gesellschaft das nicht einfach macht, Christsein überzeugend rüberzubringen. Wir reden immer von der Wahrheit. Ist euch das mal aufgefallen im Gespräch mit Leuten? dass die dann sagen, ja, für dich ist das wahr, für mich ist was anderes wahr. Vielleicht ist das ja für dich wahr, aber für mich ist was anderes richtig und wahr. Und da ist die Frage, wo gibt es in dieser Gesellschaft heutzutage noch Leute, die an eine absolute Wahrheit glauben, sagen, das ist wahr und das ist falsch. Nein, für dich ist dies wahr, für mich ist das wahr. Mag sich völlig widersprechen, aber für die ist das so. Und das macht es auch nicht einfach, das rüberzubringen, dass Jesus die absolute Wahrheit ist. Das wird schlicht ignoriert. Was die Leute wissen wollen, ist es authentisch. Es ist echt. Das ist das, was die Leute überzeugt. Und wir müssen mit dieser Botschaft der Wahrheit immer rüberkommen. Aber ich sage, ein Christentum, dessen Verkündigung der guten Botschaft von Zeichen und Wunder begleitet wird, ist genau das. Echt. Und das ist es, was die Leute sehen wollen. Das sind alle zusammengenommen für mich die besten Argumente, dass wir in unserem Christsein Zeichen und Wunder brauchen. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr Zeichen und Wunder hört. Ich habe mich selber damit auseinandersetzen müssen, weil ich immer an einen jackettschwenkenden Heilungsprediger denke, der die Leute dann immer so umschmeißt. Und ich denke, nee, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir unseren Fokus auf die Phänomene, die passieren, richten, auf die gigantischen oder nicht so gigantischen, auf jeden Fall auf diese äußerlich sehr sichtbaren Zeichen. Wenn die Leute da umfallen, wenn Leute geheilt werden, vielleicht, darum geht's nicht im Zentrum. Zeichen und Wunder haben nur dann einen Sinn, wenn sie als Begleitung zur Verkündigung von Jesus, von seinem Kreuz, seinem Tod, seiner Auferstehung kommen. Für sich allein genommen sagen die nichts aus. Und ich für meinen Teil, ich brauche für mein Christsein, ich brauche keine Zeichen und Wunder, um an Jesus dran zu bleiben, um an Jesus zu wachsen, um in ihm stark zu werden. Dafür brauche ich keine Zeichen und Wunder. Aber ich glaube, dass wir Zeichen und Wunder brauchen, weil da draußen eine Welt ist, die erreicht werden will. Damals, als die Apostel, die ersten Jünger, loszogen, um das Evangelium in aller Welt zu predigen, da ist so jemand wie Paulus, der hatte die Aufgabe, so den ganzen Mittelmeerraum, er, Paulus, eine Person, ja, zu evangelisieren. Das waren ein paar Millionen Menschen, die in diesem Raum lebten. Und Jesus hat seine Verkündigung unterstrichen mit Zeichen und Wundern. Heute sind noch viel mehr Menschen, die nicht erreicht sind. Wir brauchen uns in diesem Land nur umgucken. Von dem christlichen Abendland ist in Deutschland nur noch so eine dünne Lackschicht über. Und die ist auch schon angekratzt. Ja, dieses Land braucht Jesus. Das sind, hier in diesem Land leben vielleicht so viele Leute wie damals im ganzen römischen Imperium zusammengenommen. Vielleicht sind es auch ein paar weniger, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, es ist eine große Zahl. Warum sollte Gott uns nicht auch damit ausstatten wollen, wenn es so viel mehr Menschen noch zu erreichen gibt für das Evangelium als damals? Gott möchte doch heute noch genauso retten und möchte doch heute noch genauso dafür sorgen, dass Menschen zu Jesus finden. Und wir haben diesen Auftrag. Wir sollen das Evangelium verkünden. Die Leute in unserem Umfeld, im Freundes- und Bekanntenkreis oder auch Fremde, die Kassiererin bei Aldi an der Kasse, die Verkäuferin beim Bäcker, der Versicherungsmensch, der dir deine Haftpflichtversicherung fertig macht, all sie brauchen die Botschaft, Jesus ist Herr. Und das Erzählen, das ist unser Job. Aber damit möchte Gott uns nicht alleine lassen. Er möchte uns dabei unterstützen. Und wir können ja mal schauen, womit. Folgende Zeichen werden folgen, so sagt dieser Text. Sie werden Dämonen austreiben. Wer von euch hat schon mal einen Dämon ausgetrieben? Ich nicht. Ich nicht. Aber ich glaube, dass das in Zukunft immer mehr nötig wird. Je mehr Leute in Esoterik abdriften, je mehr Leute in irgendwelche Religionen abdriften, wo es überhaupt nicht um Gott geht, sondern um irgendwelche spirituellen Erfahrungen, umso mehr brauchen wir die Kraft und Vollmacht, auch Dämonen auszutreiben. Denn die treiben sich dort richtig rum. Wer sich auf solche Sachen einlässt, der wird gebunden oder besessen. Ja, und wenn die das Wort Gottes hören sollen, dann muss man gegebenenfalls erstmal jemanden rausschmeißen. Es geht nicht darum, ob wir uns das zutrauen. Können wir das? Wenn ich denke, so traue ich mir das zu, einen Dämonen auszutreiben, würde ich sagen, ne, ich nicht. Aber hier steht, diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Wer sind denn die, die glauben? Sind das die Glaubenshelden, die Starken unter uns, die sagen, boah, ja, ich glaube das? Oder ist das eigentlich Otto Normalchrist? Ja, die glauben. Das ist ein Synonym in diesem Text für die, die an Jesus glauben. Und da steht nicht, diese Zeichen könnten folgen denen, die glauben, wenn sie denn sich anstrengen. Nein. Das ist das Schöne und Herausfordernde an diesem Text. Diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Das ist eine simple Feststellung. Da wird gesagt, das ist Fakt. Nun sehe ich das in meinem Dienst, in meinem Alltag nicht wirklich gerade häufig. Aber deswegen ist das Wort doch nicht weniger wahr, sondern da muss ich gucken, wo muss ich mein Leben in Übereinstimmung mit diesem Wort bringen. Da steht's. Es wird die Gläubigen begleiten. Sie werden in fremden Sprachen reden. Diese Gabe ist so bekannt als die typische Gabe der Pfingstler. Sagt man immer, das sind die, die in Zungen reden. Taucht erstmals Pfingsten auf und die Jünger haben das erlebt und erlebten, dass viele das, was sie in fremden Sprachen sagten, verstanden. Heute läuft das eher so unter dem Motto, das soll auferbauen und uns auferbauen. Das steht im Korintherbrief ja auch, wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Die andere Gabe ist tatsächlich heute auch wesentlich seltener nötig, weil meistens haben irgendwelche Leute, die irgendwo missionieren gehen, Übersetzer dabei. Damals war das einfach nicht besonders häufig, aber heutzutage ist das alles so gut organisiert, das ist wahrscheinlich nicht mehr nötig. Und trotzdem tut Gott solche Dinge. Muss ich euch eine Anekdote erzählen? Mein Trauzeuge, der ist mittlerweile Pastor in Süddeutschland, Hessen ist noch nicht Süddeutschland, Mitteldeutschland, in einer Baptistengemeinde, der musste damals während seines Studiums auf einen Missionseinsatz nach Brasilien. Er spricht kein Wort Portugiesisch. Also hatten sie einen Übersetzer dabei. Und in einer dieser Veranstaltungen predigte er auf Deutsch, der Übersetzer übersetzte und wurde dann immer wieder von Leuten angesprochen, so, halt doch mal den Schnabel, sei doch mal ruhig. Irgendwann hat einmal gesagt, nun sei doch mal ruhig, der spricht doch so gut Portugiesisch, wir verstehen den doch. Er sprach aber Deutsch. Und der Heilige Geist hat das gemacht, wie weiß ich nicht, dass alle ihn auf Portugiesisch verstanden haben. Und das finde ich großartig. Gott macht solche Dinge. Das mit dem Schlangen anfassen und tödlichen Gift trinken, das lasse ich mal weg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt in den USA so eine leicht absurde pfingstliche Splittergruppe, die Schlangengottesdienste feiern, wo ich denke, meine Güte, Leute, habt ihr das Wort Gottes an dem Punkt irgendwie falsch verstanden? Das heißt doch nicht, dass wir jetzt mit solchen Klapperschlangen rumlaufen sollen. Das ist eher so wie in der Situation mit Paulus, wo die Schiffbruch erlitten haben. Er kam an Land und wurde von der Schlange gebissen und zog sich von sich weg und das Thema war durch. Die hat ihm nichts tun können. Das ist etwas, was uns im Alltag auch deutlich weniger betrifft. Deswegen müssen wir da nicht viel zu sagen. Aber der Vers danach ist für uns wieder wichtig. Wir werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Steht da. Erleben wir nur sehr eingeschränkt. Aber das ist eines der Kennzeichen derjenigen, die glauben, also von uns, ihr Lieben. Von uns. Es geht jetzt nicht darum, dass ich euch ein schlechtes Gewissen machen will und mir auch noch dazu, weil wir das nicht erleben. Vielmehr möchte ich und bete darum, dass der Heilige Geist uns Hunger macht danach. dass wir uns danach ausstrecken, weil wir diese Dinge erleben wollen. Nicht, weil wir wundersüchtig sind und sagen, boah, guck mal, was da passiert, da ist jemand geheilt worden, da ist ein Bein verlängert worden, da ist sowieso eine Sache, wo ich mich immer frage, naja, Bein verlängert, aber da ist jemand vom Krebs geheilt, da ist jemand von AIDS geheilt oder was auch immer. Ja, sondern mir geht's darum, und ich glaube, Gott geht's vielmehr darum, dass wir den Fokus so auf ihn richten und nicht auf die Wunder. Aber er will die Wunder schenken und die Zeichen, damit Menschen, die mit Gott überhaupt nichts anfangen können und mit dem man sich Stunden und Tage und Wochen lang absabbeln würde, ob es Gott gibt, damit wir uns diese Mühe sparen. Wenn jemand sowas erlebt, dann ist er tief, tief getroffen. Ich habe das erlebt in der Situation, leider ist mir dieser Mensch nie wieder über den Weg gelaufen. Da war ich gerade noch so am Anfang, sowas mit Gott zu erleben. War ich damals beim Sport mit meinem Sohn, da war er noch ganz klein, da ging er zu, das nannte sich Pampers Liga. Und wir waren gerade dabei, in einen Wagen einzusteigen, auf dem Rückweg, und neben mir ein anderer Vater orgelte an seinem Wagen rum und das Ding sprang ich an. Die ganze Zeit, und ich hörte das und dachte, Mensch, was kann ich machen, überbrücken, keine Ahnung. Und dann stieg er aus und fragte, ob ich ein Handy dabei habe. Da wollte wohl jemand um Hilfe rufen. Und ich weiß nicht, was in dem Moment, doch ich weiß schon, was in dem Moment passierte, nämlich, dass der Heilige Geist die Situation übernommen hat. Und ich hörte mich sagen, nein, Handy habe ich nicht, aber pass mal auf, du setzt dich in den Wagen, ich glaube an Jesus, ich bete jetzt, setz dich hin, ich bete, leg die Hand auf die Motorhaube und dann probierst du mal, ob der Wagen anspringt. Wenn ich drüber nachgedacht hätte, hätte ich gedacht, das machst du nicht. Aber ich habe Gott sei Dank nicht drüber nachgedacht. Ich gehe also hin, er setzt sich rein, ich leg die Hand auf und sage, Jesus, blamier mich jetzt nicht, bitte, lass diesen Motor anspringen. Rum, und der lief. Und er sagte nur, du machst mir echt Angst. Ich sage, nee, du, das war Jesus, der das gemacht hat. Denk dran, der hat dich lieb, deswegen hat er das getan. Wenn ich ihn wiedergesehen hätte, leider habe ich ihn nicht wiedergesehen, wäre das eine Möglichkeit und eine Steilvorlage für die Verkündigung gewesen, weil der hat was erlebt. Wenn wir auf der ESO-Messe sind, ich bin immer mit einem Team aus meiner alten Gemeinde zweimal im Jahr auf der Esoterik-Messe. Da sind Leute, die suchen Gott in allen möglichen Sachen. Aura-Fotografie, 15 Euro Messepreis, sonst ist es noch teurer. Karten legen, alles Mögliche. Bei uns kommen sie, kriegen ein Kärtchen für gratis prophetisches Gebet und Heilungsgebet. Und sie kommen. Der Stand ist voll. Das glaubt ihr gar nicht, wie viele Leute da teilweise stehen. Wir haben 4 Gebetsplätze. Und wir haben Situationen erlebt, du kommst aus dem Beten nicht mehr raus und alle 4 Plätze sind stundenlang immer besetzt und Leute kommen. Und da ist es echt so, dass ich eine Dimension des prophetischen Redens für Menschen erlebe, die wir in der Gemeinde schlichtweg meist nicht haben. Weil Gott diese Menschen so lieb hat, dass er sie erreichen will. Dann gibt es Sachen, wo man selber denkt, ach, sage ich das jetzt? Ich hatte mal ein Bild für jemanden, ging um einen Hamster, der hieß Ben. Und ich dachte, sage ich das jetzt? Ich sehe einen Hamster und der heißt Ben. Das ist doch echt peinlich. Und ich merkte, wie der Heilige Geist mich drängt und sagt, du sagst das. Und ich hab's gesagt. Und er sagt, so hieß mein Hamster, als ich Kind war. Und ich habe den so geliebt. Und ich wusste dann, was ich sagen soll. Siehst du, und Gott hat dich so gesehen. Gott hat dich so lieb. Er hat dich im Blick gehabt, schon als Kind. Dass er mich gebraucht, der deine Situation nicht kennt, mir deinen Hamster zeigt aus der Kindheit. Der Mann oder die Frau war hinterher bei den weiterführenden Abenden in der Ansgarkirche, die sich immer anschließen, und hat sein Leben Jesus gegeben. Vor fünf Wochen bekam ich eine Mail für eine Person, für die ich gebetet habe auf der ESO-Messe, für die ich auch gehört habe und einen prophetischen Eindruck hatte. Und die schrieb mir, dass sie jetzt in ihrer Heimatstadt endlich angedockt hat an eine Gemeinde und Jesus der Mittelpunkt ihres Lebens ist. Nach 3 Jahren. Und Leute, das ist es, wonach ich mich sehne für uns. Dass wir nicht nur reden, sondern dass Gott das begleitet. Stell dir vor, du redest mit deinem Nachbarn über Gott. Er ist freundlich, zurückhaltend, skeptisch. Aber du merkst, irgendwie hat er was mit seinem Arm und er tut ihm weh und das weißt du auch. Er hat sich da irgendwie mal eine Zerrung geholt und das geht und geht nicht weg. Und du fragst, ob du ihn für ihn beten kannst. Und er sagt dann auch noch, ja. Viele Leute sind erstaunlich offen, wenn du ihnen Gebet anbietest. Die wenigsten lehnen das ab. Viele sagen, na ja, ob es nützt, weiß ich nicht, aber schaden wird's nicht. Ja? Und dann betest du für ihn und er kann seinen Arm hinterher gebrauchen. Ja, mit dem brauchst du nicht mehr reden, ob es Jesus gibt, ob Gott existent ist. Mit dem brauchst du nur noch darüber reden, wie er ihn kennenlernen kann. Solche Erfahrungen gehen tief, tief ins Herz bei den Leuten. Und das ist die Steilvorlage, ihnen das Evangelium zu bringen. Und deswegen ist meine These, es ist absolut, und ich hoffe, ihr habt das rausgehört, wichtig und entscheidend für das Reich Gottes und für uns, die wir uns danach sehen, dass das Reich Gottes gebaut wird, dass wir uns nach Zeichen und Wundern ausstrecken. Dass wir darum beten, dass unser Reden über Jesus mit Menschen, die wir kennen oder nicht kennen, durch Zeichen und Wunder begleitet wird. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, Jesus sprach zu seinen Jüngern in diesem Text, was unterscheidet uns denn von ihnen? Denn viele denken, ich habe das oft schon mitgekriegt, die sagen, na ja, aber das waren ja auch die Apostel. Die Apostel. Was waren das für Leute? Oder, na ja, das waren dann so besonders gesalbte Leute wie Smith Wigglesworth. Den zitiere ich immer wieder gerne. Die meisten haben von ihm schon mal gehört. Ein Prediger aus dem, mittlerweile muss man sagen, vorletzten Jahrhundert, der einen sehr, sehr gesegneten Heilungsdienst hatte, wo wirklich extrem viele Leute von schweren und schwersten Krankheiten geheilt wurden. Und dann sagen sie, na ja, aber das war ja auch Smith Wigglesworth. Wer ist Smith Wigglesworth? Wer sind die Apostel? Petrus, ein Fischer, ein Großmaul. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Nee, Petrus, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Leute, die schwach waren wie wir. Leute, die nicht anders waren wie wir. Das Einzige, was sie von uns unterscheidet, die ersten Jünger, ist, dass sie Jesus persönlich gekannt haben, von Angesicht zu Angesicht, ihn anfassen konnten, mit ihm aßen. Das ist das Einzige, was sie unterscheidet. Mehr nicht. Der gleiche Geist, der sie befähigt hat, Pfingsten auf sie gekommen ist und sie befähigt hat, das Evangelium in alle Welt zu tragen, der lebt in euch, in mir. Da ist gar kein Unterschied. Es gibt Leute, die sagen, nein, das galt wirklich nur für die Apostel. Die Geistesgaben haben aufgehört. Die berufen sich dabei auf 1. Korinther 13, 8 bis 13. Da steht, die Liebe vergeht niemals. Sei es aber Weissagung, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich das weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann werde ich erkennen, wie ich erkannt worden bin. Und die Leute sagen, dieser Text beweist es, die Gaben haben aufgehört. Denn wenn das Vollkommene kommt, dann hören die Gaben auf. Und das Vollkommene, so sagen sie, ist der Abschluss des biblischen Kanons. Als feststand, welche Bücher im Neuen Testament sein würden, das Alte stand ja schon fest, war klar, wir brauchen keine Prophetie mehr. Wir brauchen keine Gaben mehr. Weil jetzt haben wir ja das vollkommene Wort Gottes und deswegen brauchen wir weder Prophetie noch Zungenrede noch sonstige Gaben, denn das ist ja alles erledigt. Wir haben ja das Wort Gottes. Aber das lässt sich ganz leicht entkräften. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diese Denke im Kopf hat. Wir erkennen, heißt es dort, stückweise wie in einem trüben Spiegel. Ja, ich meine, erkennt ihr Gott vollkommen? Von Angesicht zu Angesicht? Trotz deren wir die Bibel haben, erkennen wir ihn von Angesicht zu Angesicht? Nein. Das ist eine Theologie, die auf dünnem Eis gegründet ist. Zu sagen, das Vollkommene ist die Bibel, also hören die Gaben auf. Viel wahrscheinlicher ist es, dass das Vollkommene ist, wenn Jesus wiederkommt und das Reich Gottes anbricht in Vollkommenheit, weil dann brauchen wir keine Prophetie mehr. Dann brauchen wir das alles nicht mehr, weil Jesus uns erkennt und wir ihn erkennen von Angesicht zu Angesicht. Solange aber sind die Gaben für uns da. Solange können wir um Zeichen und Wunder beten in der Verkündigung und uns danach ausstrecken. Wer von euch sehnt sich danach, dass sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen, bei ihm oder ihr im Leben real wird? Sag mal, keine falsche Scheu, meldet euch mal, wenn ihr euch danach sehnt. Hey, eine herzliche Einladung an die, die sich gemeldet haben. Ich bete hinterher gerne für euch genau darum, dass diese Gaben bei euch zum Vorschein kommen. Ich bin dann hier vorne und ihr könnt gerne kommen. Ich lasse den Kaffee auch noch eine Weile warten, weil das ist es mir wert. Ich, sage ich nochmal, ich brauche keine Zeichen und Wunder, um an Jesus zu glauben. Sie haben einen Zweck. Sie sind für die Nichtgläubigen, damit sie sehen, Gott ist real. Und wir dürfen davon profitieren. Natürlich dürfen wir auch für unsere Geschwister um Heilung bitten. Aber wir sind nicht darauf angewiesen, um unser Heil zu haben oder unser Heil festzuhalten in Jesus, brauchen wir keine Zeichen und Wunder. Aber trotzdem möchte Gott uns beschenken damit. Für die Verkündigung und als Nebenwirkung sozusagen auch für uns. Dürfen wir gerne reichlich Gebrauch von machen. Und diese Selbstverständlichkeit, die ich in diesem Text vorhin schon betont habe, ich lese das nochmal vor, die provoziert mich. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Das ist wirklich eine Selbstverständlichkeit nach dem Motto, naja, natürlich, wenn ich Butter in die Sonne lege, schmilzt sie. Ja, genauso selbstverständlich redet dieser Text davon, natürlich, wenn ich Kranken die Hände auflege, werden sie heil. Das provoziert mich. Und das provoziert mich in dem Sinne, dass ich sage, Gott, ich erlebe das nicht, aber ich will das erleben, weil dein Wort sagt, das ist etwas, was normal ist. Und dein Wort ist mein Maßstab für mein Leben. Und wenn dein Wort sagt, das gehört dazu, zu denen, die glauben, dann möchte ich das in meinem Leben sehen. Dann ist mein Leben noch nicht in Übereinstimmung mit deinem Wort, dann möchte ich das sehen. Lasst euch davon provozieren, wenn ihr das noch nicht erlebt. Und lasst uns ihm vertrauen, weil Gott ein Gott ist, der gerne gibt. Ja, er ist kein Knauser. Er ist nicht, der seine Segnungen in Portionchen verteilt. David hatte das in seinem Psalm. Wie hieß es da? Du schenkst mir den Becher halb voll. Nein, du schenkst mir voll ein. Auf Englisch heißt es, all my cups overflowing. Also so nach dem Motto, gieß rauf und lass es überlaufen. So ist Gott. Er gibt seinen Segen nicht in Portionen. Und er möchte uns das schenken. Wir müssen uns immer klar machen, wenn wir darum bitten, dass Gott uns was schenkt, dass er uns Zeichen und Wunder schenkt, mit wem wir es zu tun haben. Mit einem Gott, der es liebt zu geben. Der uns liebt, der es liebt, uns zu beschenken. Und er tut es ja auch aus einem gewissen Zweck. Nicht nur, um uns zu beschenken, sondern weil er ein noch viel größeres Interesse daran hat, dass sein Reich gebaut wird und viele, viele Menschen zu Jesus finden, als wir es jemals haben könnten. Deswegen können wir sicher sein, wenn wir um Zeichen und Wunder beten in unserer Verkündigung und im Gespräch mit Leuten, dass wir immer mehr erleben, dass Gottes Geist direkt eingreift und übernatürliche Zeichen und Wunder schenkt, dann können wir damit rechnen, dass Gott das noch viel mehr will, als wir es selber wollen. Und deswegen lasst uns danach ausstrecken, dass Gott, wenn wir die Gelegenheit haben, für Menschen zu beten, die ihn nicht kennen, dass Gott sie heilt, dass wir Eindrücke für sie bekommen, dass sie eine übernatürliche Berührung Gottes erfahren und dass sie merken, in dem, was wir reden, da ist Kraft, da ist mehr, das sind nicht nur Worte, da passieren auch Dinge. Das ist echt. Und weil die Welt diese Botschaft vom Kreuz, dass Jesus für sie und ihre Schuld gestorben ist, so dringend braucht, ist es absolut, aus meiner Sicht, absolut notwendig, Gott darum anzuflehen. Schenk uns Zeichen und Wunder, wenn wir von dir reden, damit nicht nur hier und da mal jemand zu Jesus findet, sondern dass die Leute in großer Zahl ins Reich Gottes kommen. Damit Leute in dieser Religionsvielfalt in diesem Land das Echte erkennen. Jesus Christus.